Heute machen wir mal etwas, was man normalerweise gar nicht macht. Wir belauschen ein Gespräch. Ist ja nicht so die feine Kinderstube, ne? Aber ihr kennt es vielleicht, manchmal ist das gar nicht unumgänglich, wenn man irgendwo im Café sitzt oder irgendwo anders, da muss man Gespräche belauschen. Heute wollen wir auch ein Gespräch belauschen und das Gespräch, das führte zwei Leute, nämlich Nikodemus, ein Lehrer, ein weiser Mann Israels und Jesus. Und Nikodemus ist nachts zu Jesus gegangen, als es dunkel war, als ihn keiner sah, ist er zu Jesus gekommen, um mit ihm zu reden. Und wir wollen gemeinsam ein Stück aus diesem Gespräch lesen. Und wer seine Bibel dabei hat, kann gerne in Johannes 3 aufschlagen, Vers 14 bis 21. Ansonsten steht es auch hier vorne. Da heißt es dann: Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so musste auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassten das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht und jeder kann sehen, dass er in der Verantwortung vor Gott handelt. Ja, jetzt muss man dazu sagen, so ein Gespräch ist das ja eigentlich nicht. Das ist ja alles das, was Jesus dem Nikodemus zusagt. Und Nikodemus, der hat sicherlich von Jesus viel gehört. Er wusste, dass dieser Jesus Zeichen tat, ganz besondere Dinge. Und er wusste, da muss Gott dahinter stecken. Und da wollte er sich selber von überzeugen. Ich denke, eine ganz große Portion Neugierde war mit dabei, sich mit diesem Jesus zu treffen. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch zu ihm hin. Und er sagt ihm das auch. Meister nennt er Jesus. Meister, das ist ein Ehrentitel. Das ist ein Titel für einen Lehrer, für einen Rabbiner. Und so nennt er Jesus und sagt: die Zeichen, die du vollbringst, die Menschen sehen, das muss von Gott kommen. Und Jesus, der antwortet ihm dann und sagt: Wenn du das Reich Gottes sehen willst, dann gibt es nur einen Weg. Wenn du das Reich Gottes mit deinen eigenen Augen wahrnehmen möchtest, wenn du sehen möchtest, was Gott tut, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Du musst von Neuem geboren werden. Und dieser Lehrer von Israel, der sich wirklich im Alten Testament, in der damaligen Bibel auskannte, der versteht nur Bahnhof. Der weiß nicht, was Jesus damit sagen will. Wie neugeboren? Und dann sagt er: Ich kann doch nicht in den Körper von meiner Mutter zurück. Wie soll das denn funktionieren? Ich bin ein alter Mann. Und Jesus sagt: Nicht körperlich, Nikodemus, sondern geistlich musst du neu geboren werden. Nur so kannst du dann das Reich Gottes sehen. Aus Geist und aus Wasser musst du geboren werden, sagt er. Also eine geistliche Neugeburt So fängt dieses ganze Gespräch an. Und Jesus will mit Nikodemus nicht über irgendwelche Wahrheiten diskutieren. Es geht nicht darum, um irgendwelche Lehrwahrheiten zu, irgendwelche Glaubensgrundregeln oder so zu erörtern. Es geht hier nicht um Wissen, um das bloße Bejahen von irgendwelchen Aussagen der Bibel oder dass man irgendwas für richtig erachtet und sagt, ja, die Bibel hat irgendwie schon recht. Wenn wir es dabei belassen, dann werden wir das Reich Gottes nicht sehen. Es gibt viele Menschen, die laufen durch einen Konfirmandenunterricht, die lesen, kaufen sich eine Bibel, lesen die Bibel durch und sie werden keine Christen. Warum? Weil das Wissen mich nicht zum Christen macht. Das Wissen zeigt mir nicht das Reich Gottes, sondern ich muss neu geboren werden. Neu geboren werden. Erst dann werden mir die Augen geöffnet dafür, dass Gott real ist, dass Gott etwas tut. Dann erkenne ich Gott mitten unter den Menschen. Das ist so ein bisschen so, ein Wissen über eine Sache, es ist so ein bisschen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das sind alles Bäume um mich herum und ich sage, ja, wo ist denn jetzt dieser Wald? Das sind alles Aussagen über Gott, es ist alles richtig, aber wenn es beim bloßen Wissen bleibt, dann bringt mich das nicht dahin, dass ich das Reich Gottes sehe. Nur durch eine Neugeburt. Wissen und doch nicht sehen. Nur durch Neugeburt können wir das Reich Gottes sehen. Und dieser Lehrer von Israel hat darüber keine Ahnung. Und Jesus sagt, wenn du das Reich Gottes sehen willst, dann musst du das im Glauben annehmen. Und im Glauben bekommst du eine lebendige Beziehung zu Gott. Du bekommst das ewige Leben. Du kriegst es geschenkt von Gott, das ewige Leben, wenn du daran glaubst. Und der Schlüssel hier ist, dass mich diese Neugeburt, dieser Glaube zu einem Kind Gottes macht. Und der Schlüssel dafür ist der Glaube an Jesus. Der Glaube an Jesus. Das Vertrauen darauf, dass Jesus der ist, der er behauptet zu sein. Nämlich das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Der Messias, der Erretter. Das behauptet er von sich. Und entweder war Jesus ein Phantast, ein Lügner oder aber es ist Wahrheit, was er gesagt hat. Diese beiden Pole gibt es nur und ich muss mich jetzt entscheiden. Nehme ich das im Glauben an und sage ja und Amen und ich will daran glauben, ich will dem vertrauen, ich möchte von Neuem geboren werden und der Schlüssel dazu ist dieser Glaube. Und heute Morgen ist die Frage, bist du von Neuem geboren? Oder versuchst du durch Wissen, dich an Gott näher ranzubringen? Bist du von Neuem geboren? Der Nikodemus, der staunt bestimmt über diese Aussagen. Und versteht vielleicht nicht wirklich, was Jesus meint. Und so erklärt Jesus dem Nico dann auf eine Art und Weise, wie er das verstehen kann. Er sagt, da gibt es doch diese Geschichte im Alten Testament, die kennst du doch. Diese Geschichte, wo das Volk auf der Wanderung war, befreit aus Ägyptenland durch Gott, mit der Verheißung, mit dem Versprechen Gottes, ich führe dich ins verheißene Land, ich führe euch ins verheißene Land. Und so sind sie da auf dem Weg und es dauert ein bisschen länger, als man normalerweise dafür braucht, nämlich 40 Jahre. Und sie sind also auf dem Weg und da heißt es denn, sie werden ungeduldig. Ich muss ganz ehrlich gestehen heute Morgen, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, wenn eine Reise, die mehrere Wochen oder Monate dauert, normalerweise 40 Jahre dauert. Und dann werden sie ungeduldig und sagen, oh Mann, dieses Manna, was Gott uns geschenkt hat, das hängt uns langsam zum Hals raus. Mann, und sie fangen an zu nörgeln, sich zu beschweren. Und sie beschweren sich nicht nur über das Manna, sie beschweren sich eigentlich darüber, wie Mose sie führt und noch viel mehr, wie Gott sie führt. Und sagen, das kann nicht richtig sein. Das ist, und sie verlieren ihren Glauben an das, was Gott gesagt hat. Sie verlieren ihr Vertrauen, dass Gott sie versorgt und dass Gott sie auch wirklich ins verheißene Land bringt. Und sie versündigen sich. Und dann heißt es dort, schickt Gott Schlangen und die beißen die und viele sterben. Und dann rufen sie, wir brauchen Hilfe. Und Gott beauftragt Mose da, so eine Schlange aus Bronze da an so einem Stab festzumachen und aufzurichten. Und alle die, die jetzt auf diese Schlange gucken, wenn sie gebissen worden sind, auf die Schlange gucken, die sterben nicht, sondern sie leben. Und diese Geschichte erzählt Jesus jetzt dem Nico. Und der Nico versteht das, was Jesus damit meint. Wer auf die Schlange schaut, der lebt. Auf die Schlange, die aufgerichtet worden ist, sichtbar für alle. Aha, also wenn ich das Reich Gottes sehen will, muss ich aufschauen auf das, was Gott tun will. Auf das, was Gott getan hat. Ich muss dahin blicken. Und so sagt Jesus dann, und so ist es auch mit dem Sohn Gottes. Er muss auch aufgerichtet werden. Und wir wissen, was das heißt. Wir wissen, was das bedeutet, weil wir die Geschichte ja schon vom Ende her kennen. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz hing. Er wurde aufgerichtet, sichtbar für alle Menschen. Bis heute wurde er aufgerichtet. Und wer auf ihn schaut, auf Jesus, auf sein Kreuz, der kann leben. Ja, noch viel mehr, sagt Jesus, der lebt nicht nur jetzt, sondern er bekommt ewiges Leben. Und da steht nicht nur, er bekommt ewiges Leben, sondern er hat ewiges Leben. Er hat ewiges Leben. Und das bedeutet, dass ich nicht nur denke so, naja, ich hoffe, dass das alles stimmt. Wenn ich mal sterbe, ich hoffe, dass ich dann in den Himmel komme. Ewiges Leben fängt heute und hier an. Wenn ich neu geboren werde, komme ich in eine Beziehung zu Gott hinein. Der lebendige Gott hat eine Beziehung mit mir, kleinem Menschen. Und da fängt ewiges Leben an. Und ewiges Leben hat Auswirkungen bis in die Ewigkeit hinein, bis über meinen Tod hinaus. Ich habe schon jetzt das ewige Leben, wenn ich an Jesus und an das, was er für mich getan hat, glaube. Ich habe das ewige Leben. Und das bedeutet, dass ich eine Heilsgewissheit habe. Eine Heilsgewissheit. Ich weiß, mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. Ich weiß, es wird weitergehen. Ich erinnere mich an einen Kirchentag. Und da war ich mit meinem Bruder zusammen und ein paar Freunden und Leuten aus der Gemeinde. Und es war sehr voll überall. Es ist ja schön, dass noch so viele Menschen zu so Kirchentagen kommen. Aber ich weiß, wie wir zu einem Konzert wollten und das war so voll. Und wir standen wirklich wie die Sardinen in der Büchse, fehlte nur noch das Öl dazwischen. Und es wurde gedrückt und geschoben. Und mein Bruder sagte nur ganz laut, wie gut, dass wir Heilsgewissheit haben. Ne? Wenn man da so zerquetscht wird. Wie gut, dass wir wissen, es geht weiter. Wie gut, dass wir Heilsgewissheit haben. Dass wir ewiges Leben haben, auch wenn wir jetzt hier zerquetscht werden, wollte er sagen. Daraufhin dreht sich ein junges Mädchen um und guckt uns an und sagt, und was nützt mir das, wenn ich tot bin? Mein Bruder und ich haben uns angeguckt und gedacht, alles, es nützt uns alles, wenn wir tot sind. Die Heilsgewissheit. Zu wissen, egal was kommt, ist nicht das Ende, sondern es geht weiter. Wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Und in Vers 18 heißt es dann, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt werden. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet werden. Du brauchst keine Angst vor dem Gericht Gottes zu haben. Wenn du vor ihm stehen wirst, wenn du dich auf Jesus Christus und auf das berufst, was er am Kreuz für dich getan hat, brauchst du keine Angst vor dem Gericht Gottes haben. Du stehst als Gottes Kind da. Und wenn der Verkläger, der Teufel kommt und sagt, ah, der Dirk Düring, ich habe da eine lange Liste. Was der alles gemacht hat, der wird schamrot werden, wenn wir das jetzt alles vorlesen hier. Dann wird Jesus aufstehen und sagen, nein, ich bin für ihn gestorben, für seine Sünde, für das, was er falsch gemacht hat. Durch mich ist ein Kind Gottes geworden. Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet werden, weil das Gericht auf Jesus an seinem Kreuz liegt. Und dann kommt dieser ganz berühmte Satz, den viele von euch sicherlich auswendig können. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das sollte jeder Christ auswendig können. Wer es noch nicht kann, Johannes 3, Vers 16. Das sieht man manchmal auch bei Fußballspielen oder beim Rugby oder beim Football und so. Da halten Leute Schilder mit diesem Johannes 3, 16 hoch. Weil das ist die Kernaussage des Evangeliums. Gott liebt diese Welt. Gott liebt diese Welt. Gott will nicht richten. Gott, Jesus, kam in diese Welt, weil Gott diese Welt liebt. Weil er sie liebt. Er will nicht richten. Und deswegen kam Jesus, damit das Gericht auf Jesus liegt. Gott möchte, dass niemand verloren geht. Er wünscht sich so sehr, dass wir alle das ewige Leben haben, ein Leben mit ihm zusammen, das heute und jetzt schon anfängt. Und er hat die ganze Welt in seinem Blick. Deswegen die Dame, die hält da diesen Globus hoch. Ja? Gott liebt die Welt. Er hat die ganze Welt im Blick. Und als Jesus hingegeben wurde, da hat er nicht damals einfach nur an die Juden gedacht und an Jerusalem gedacht, sondern als er am Kreuz hing, hatte er auch schon Solingen im Blick. Er wusste, 2019 kommen am 17.03. Leute zusammen in einen Gottesdienst in der Brühlerstraße 60 und die müssen davon hören, dass Gott sie liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und so erklärt Jesus jetzt dem Nico den Plan Gottes für diese Welt. Und der Nico, der hat das immer noch nicht begriffen, dass das Heil nicht nur für die Juden kam, sondern durch die Juden kommt der Messias, der Erretter der Welt, in diese Welt hinein für alle Menschen und nicht nur für die Juden. Und Jesus muss das diesem Lehrer erst erklären. Es bleibt nicht bei ihnen stehen, sondern der Messias und Erlöser kommt zu allen Völkern der Welt, zu allen Menschen, zu allen, zu allen. Und Gott will mit der rettenden Botschaft von Jesus alle erreichen. Alle erreichen. Und die Frage heute Morgen ist, bin ich da eher so wie so ein Nico? Bin ich da eher so wie so ein Jude, der sagt, ja, Hauptsache, ich bin errettet, ne? Hauptsache, ich hab's schön kuschelig und warm in der Stadtmission jeden Sonntag. Wo ist da mein Horizont? Habe ich Menschen im Blick von dieser Welt? Wie sieht's mit meinen Nachbarn aus? Wie sieht's mit der Familie aus? Wie sieht's mit den Menschen um mich herum aus? Habe ich die im Blick? Und weiß ich, bin ich mir darüber bewusst, dass sie Geliebte Gottes sind? Und dass Jesus für sie gestorben ist, genauso wie für mich. Wenn Jesus über Rettung spricht, dann verschweigt er aber auch nicht die Konsequenzen, wenn man sein Angebot ausschlägt. Das verschweigt er nicht. Und Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Das haben wir auch schon zum Anfang von diesem Gottesdienst gehört. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und er sagt dann auch weiter in Johannes 8, Vers 12, das haben wir auch schon zu Anfang vom Gottesdienst gehört, in Johannes 8, Vers 12, da heißt es, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht in Dunkelheit umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und der Apostel Johannes, der erzählt uns dann auch in 1. Johannes 1, Vers 5, in Gott ist keine Finsternis, Gott ist Licht. Da, bei ihm ist keine Finsternis, da ist nichts Böses in Gott selber. Er hat keine selbstsüchtigen, bösen Absichten und Motive. Gott ist reines Licht. Und da, wo Licht ist, vertreibt es die Dunkelheit. Und das ist so interessant, wenn es ganz stockduster ist, zum Beispiel auf dem Meer, deswegen habe ich den Leuchtturm da genommen, dann braucht es einen Leuchtturm nur. Und auch wenn man weit, weit weg ist und es nur so ein ganz kleines Flackern ist, da weiß man, da ist das rettende Ufer, da muss ich hin, da ist Festland. Oder wenn es ganz dunkel ist und man braucht nur ein Streichholz und man kann die Umgebung erkennen. Da, wo Licht ist, ist keine Finsternis mehr. Wenn ich Jesus in mein Leben als Licht hineinlasse, vertreibt es die Finsternis. Als Kind hatte ich immer sehr viel Angst, wenn es dunkel war. Weil du siehst ja nicht, wohin du läufst. Du siehst nicht, wer lauert da auf mich. Ich weiß, wir hatten zu Hause immer so einen ganz langen Flur. Man musste immer an der Küche vorbei. Dann bin ich gegangen und wenn es zur Küche kam, dann schnell vorbei. Man weiß ja nicht, welche Monster da aus der Küche auf einen zuspringen, ne, als Kind. Wenn es so dunkel ist, wenn man nicht sieht, was lauert da, was kommt da, was ist da. Und mit Jesus kommt Licht in dein Leben und er macht es hell. Du kannst sehen, wo du lang gehst. Manchmal vielleicht nur die nächsten 2, 3 Schritte, aber das reicht ja, um nicht auf die Nase zu fallen. Mit Jesus kommt Licht in unser Leben. Aber die Menschen lieben die Finsternis mehr. Menschen lieben die Finsternis mehr. Gibt ja so einen Spruch, im Dunkeln ist gut munkeln. Das, was andere nicht sehen sollen, das macht man im Dunkeln oder im Halbdunkeln. Und wenn man eine weiße Weste hat und da kommen Flecken drauf, der beste Tipp ist, das Licht dimmen. Dann sieht man die Flecken nicht mehr so. Und dann gab es auch noch eine Werbung, die heißt, die Sonne bringt es an den Tag. Vielleicht kennt ihr die noch, ne? Für ein Waschmittel. Da hält jemand so ein weißes Hemd oder so ein Tuch gegen die Sonne. Die Sonne bringt es an den Tag. Ja, Licht bringt es an den Tag. Licht deckt unsere Motive auf. Licht deckt unsere Taten auf. Das, was wir machen, das wird erkennbar im Licht. Und Jesus stellt fest, die Menschen hassen das Licht. Warum? Weil ihre Taten böse sind. Und man muss gar nicht lange überlegen. Da sieht man gerade, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist in Neuseeland. Geht einer rein und bringt 50 Menschen um in einer Moschee. Jetzt kann man denken, ja, das waren ja Muslime. Nein, es geht hier um Menschen, dass jemand auf die Idee kommt, 50 unschuldige Menschen einfach umzubringen.
Da kann man nicht sagen, ja, das ist halt da in Neuseeland passiert, ne? Weit weg, und das war halt dieser eine Extremist. Jesus spitzt das ja in seinen Predigten immer zu. Er sagt dann, wenn du nur von deinem Bruder denkst, du Narr, heißt es bei Luther, wir würden vielleicht Schlimmeres sagen auf Neudeutsch, ne? Du Blödmann und oder noch Schlimmeres. Wer das über den anderen denkt, der hat ihn quasi schon umgebracht. Jesus spitzt das zu. Unsere Werke und das, was daraus rauskommt, das ist böse. Und diese Leute, die Böses auch im Sinn haben, die benutzen auch das Internet zum Beispiel. Es gibt ja das normale Internet und dann gibt es noch so ein verstecktes Internet. Und wisst ihr, wie das Internet heißt, das versteckte Internet? Darknet, also dunkles Internet. Finsternis. Und da sieht nämlich niemand, auf welchen Seiten du rumsurfst, auf was du da bestellst, was du dir anguckst, sieht man im Darknet nicht, im dunklen Internet. Wer Böses tut, hasst das Licht. Und er will nicht zum Licht kommen, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Aber Gott wird alles aufdecken. Am Ende der Zeit wird Gott alles aufdecken. Und wenn ihr mit mir zu 1. Korinther 4 blättert, wer eine Bibel dabei hat. 1. Korinther 4, Vers 5. Da heißt es, deshalb hütet euch, voreilige Urteile über den Glauben anderer zu fällen, bevor der Herr wiederkommt. Wenn der Herr kommt, wird er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen und unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen. Und dann wird Gott jeden so loben, wie es ihm zusteht. Gott wird alles ans Licht bringen. Es wird nichts geheim im Dunkeln bleiben. Wenn das Licht kommt, wird alles klar und offensichtlich aufgezeigt. Und da ist die Frage heute Morgen, wie lebe ich mein Christsein, wenn keiner guckt? Wie lebe ich mein Christsein, wenn keiner guckt? Unser Glaube ist keine bloße Theorie. Jesus bringt uns aus der Schmuddelecke raus und wir können im Licht leben. Weil all der Schmuddel, all das, was uns von Gott trennt, all die Sünde, können wir an sein Kreuz bringen. All die Flecken, die wir auf unserem weißen Gewand, das wir von Jesus geschenkt bekommen, können wir an sein Kreuz hängen. Und dann können wir im Licht leben. Wir können Werke im Licht tun. Wir können das tun, wozu Jesus uns beauftragt. Wir können das öffentlich machen, sodass jeder sehen kann, wie das Reich Gottes aufgerichtet wird, wie das Reich Gottes sich unter uns, auch hier in Solingen, ausbreitet. Es wird erkennbar. Die Auswirkungen meines Glaubens werden sichtbar für andere und sie werden Jesus dadurch sehen, durch wie ich mein Glauben lebe. Dadurch, dass ich das tue, was Jesus mich beauftragt. Der Nico, der kam bei Nacht. Vielleicht, wir wissen nicht warum, vielleicht aus Angst vor den anderen im Hohen Rat, von den Juden. Vielleicht schämte er sich aber auch, gesehen zu werden. Er als Lehrer geht zu Jesus, um ihm geistliche Fragen zu stellen. Dabei müsste er das doch alles wissen. Unser Glaube darf nicht nachts geschehen. Unser Glaube muss im Licht gelebt werden. Nicht im Verborgenen, im Licht gelebt werden. Und wir können unseren Glauben so leben, dass andere es sehen und dass andere sich fragen, warum handelt die Person so? Warum macht sie das? Warum vergibt sie? Warum gehen die so liebevoll miteinander um? Warum fragt er mich um Vergebung? Deswegen ist es wichtig, dass ich mutig ins Licht kommen kann. Ich habe keine Angst mehr. Ich habe keine Angst mehr. Ich muss meine Flecken auf meiner Weste nicht vertuschen, weil ich weiß, jeder hat so Flecken auf seinem Hemdchen. Aber durch Jesus sind wir reingewaschen. Durch Jesus sind wir neugeboren. Durch Jesus haben wir ewiges Leben. Wir müssen uns darum nicht mehr bemühen. Durch Jesus bin ich vom Gericht befreit und kann als Befreiter leben. Wir haben heute Morgen gehört, dass Wissen noch nicht sehen bedeutet. Wir müssen von Neuem geboren werden. Wir haben davon gehört, dass Jesus gekommen ist zu retten, weil Gott die Welt liebt. Es ist nicht gekommen, um zu richten, noch leben wir in der Gnadenzeit. Gott kommt, um zu retten durch Jesus. Und wir haben davon gehört, dass wir ins Licht kommen dürfen und dass die Auswirkungen meines Glaubens für andere sichtbar werden sollen. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir danken dir auch dafür, dass du den Nikodemus nicht ausgeschimpft hast, dass er es hätte besser wissen müssen, sondern wir danken dir, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen, an dich zu glauben, von Neuem geboren zu werden. Und wir preisen dich dafür, dass du unsere Schuld an dein Kreuz nimmst und dass wir das ewige Leben erhalten. Danke dafür, Jesus, dass du das Licht für uns bist, aber auch das Licht für Solingen, das Licht für Deutschland, das Licht für Europa, das Licht für diese ganze Welt. Und du siehst diese Dunkelheit in dieser Welt und wir bitten dich, dass du da hineinscheinst in die Dunkelheit, dass du die Dunkelheit vertreibst und dass Menschen dich sehen, dass sie dein Reich anbrechen sehen mitten unter uns. Und wir danken dir, dass es hier ist, dass du hier bist mitten unter uns, dass wir das erkennen dürfen, Herr. Und wir möchten dich bitten, dass die Menschen um uns herum in uns dich sehen, Jesus. Dass sie die Auswirkungen unseres Glaubens erkennen und dass sie fragend werden. Dazu brauchen wir deinen Heiligen Geist. Verhilf uns dazu. Amen.